bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Auf dem Papier ist er ja schon da, der Rechtsruck in Europa. Parteien wie die FPÖ und ihre europäischen Verbündeten feiern Wahlerfolge und schmieden Allianzen. Aber jetzt entscheidet sich, ob sie auch an die Schalthebel der Europäischen Union gelangen. Zur Wahl steht das wohl mächtigste Amt in Europa, die Kommissionspräsidentschaft. Die bisherige Präsidentin Ursula von der Leyen will sich trotz des großen Drucks von rechts wieder durchsetzen. Aber kann sie das schaffen?
Wir werden es in wenigen Stunden wissen. Sollte sie scheitern, dann wird es natürlich erst recht spannend und dann wird es turbulent.
Aber paktiert wird nicht nur in Straßburg, sondern auch in Wien. Denn auch Österreich könnte wichtige Ämter in Europa besetzen. Wenn denn der anhaltende Regierungsstreit hierzulande unsere Chancen nicht immer kleiner werden ließe.
Also eine Regierung, die sich noch dazu öffentlich hier befetzt, Namen in die Öffentlichkeit spielt, die dann sofort wieder kaputt geredet werden, das ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann.
Wir sprechen heute darüber, wer in Europa künftig das Sagen hat und darüber, ob Österreich seine Chance auf eine gewichtige Stimme gerade verspielt. Thomas Mayer, du bist Europakorrespondent hier beim Standard und ich erreiche dich heute im Europäischen Parlament in Straßburg, wo am Donnerstag abgestimmt wird über den wichtigsten Posten in der Europäischen Union. Ich sage es jetzt ganz kurz für die Transparenz. Wir haben diese Folge schon am Mittwochnachmittag aufgenommen und spielen sie am Entscheidungstag, am Donnerstag in der Früh aus. Also ich hoffe, es kommt zu keinen zeitlichen Verwirrungen. Aber Tom, was ich weiß, ist, dass diese Abstimmung um die EU-Kommissionspräsidentschaft so eine Art House of Cards-mäßiges Hin und Her sein soll, ob eben die bisherige Präsidentin Ursula von der Leyen das wieder wird.
Ganz genau.
Wie knapp, wie spannend wird denn diese Abstimmung heute?
Das kann ich gerne schildern, wie da der Stand sozusagen kurz vor der Abstimmung ist. Von der Leyen hat grundsätzlich die Zustimmung der drei größten Fraktionen im Parlament. Das ist die Europäische Volkspartei, die Christdemokraten, das sind die Sozialdemokraten und dann gibt es noch die liberale Fraktion. Das ergibt insgesamt 401 Abgeordnete. Also wenn alle Abgeordneten dieser drei Fraktionen für von der Leyen stimmen würden, dann wäre sie bestätigt. Und da kommt jetzt ein großes Aber. Es gibt so eine Daumenregel, dass man sagt, man braucht einen Polster von mindestens 50, damit man sozusagen sicher über die Mehrheit kommt. Und dieser Polster wäre hier eigentlich nicht gegeben. Es ist bei 720 Abgeordneten immer so, dass manche nicht kommen, manche krank sind, zu spät zur Abstimmung kommen, was auch immer. Und jetzt taucht eben die interessante Frage auf, aus welchen anderen Lagern, außer diesen drei, die ihr Programm unterstützen, kann von der Leyen noch mit weiteren Stimmen rechnen?
Das heißt, es geht für von der Leyen darum, sich auch gut zu stellen mit Gruppen, mit denen sie eigentlich nicht so eng ist. Also zum Beispiel mit diesen Rechten, die gerade in Europa immer stärker werden oder auch mit den Grünen, wo es mittlerweile auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Würden die Grünen zum Beispiel noch für von der Leyen stimmen?
Ich habe das Briefing der österreichischen Grünen gehört. Da hat Thomas Weiz, der Abgeordnete, erzählt, dass von der Leyen in der Fraktion auch sich vorgestellt hat, auch ungefähr umrissen hat, welches Programm sie verfolgt. Und er hat auch gesagt, dass durchaus ein größerer Teil der grünen Fraktion möglicherweise für von der Leyen stimmen wird. Warum? Sie hat die Zusage gegeben, dass sie den Green Deal, also das Ökoprogramm der Europäischen Kommission, grundsätzlich weiterführen will. Sie hat aber auch darauf hingewiesen, dass aufgrund des Wahlergebnisses der Zugewinne bei den Konservativen und bei den Rechten es nicht einfacher wird, diesen Green Deal auch in die Praxis umzusetzen. So, jetzt müssen sich die Grünen die Frage stellen, riskiert man, dass von der Leyen als Präsidentin durchfällt und wie geht es dann weiter? Kommt etwas Besseres nach oder eben nicht? Und das bringt die Abgeordneten natürlich dazu, sehr genau zu überlegen, stimmen sie für oder stimmen sie gegen sie?
Das heißt, man hält da seine Karten noch ein bisschen bedeckt. Wie schaut es bei den Rechten aus? Da gibt es ja mehrere Fraktionen. Es gibt eine konservative Fraktion, die nicht ganz so rechts ist. Dann gibt es noch stärker rechte Fraktionen. Können die mit von der Leyen?
Da gibt es große Vorbehalte seitens der Sozialdemokraten und der Grünen. Die wollen keinerlei Zusammenarbeit mit dieser konservativen Fraktion. Wohlgemerkt, die muss man unterscheiden von den extrem Rechten, also der Fraktion, wo auch Le Pen und die FPÖ und Lega dabei ist, die Patrioten für Europa, wie sie sich jetzt nennen. Und dann gibt es in der Zwischenzeit auch noch eine dritte extrem rechte Fraktion, eine sehr kleine, wo die deutsche AfD die Führung übernommen hat. Die Konservativen mit der Partei der italienischen Präsidentin Giorgia Meloni, die Fratelli, die verhalten sich nicht so EU-feindlich wie die Extremrechten. Die sind also zu konstruktiver Arbeit bereit. Und es sieht danach aus, dass von der Leyen im Hintergrund auch Gespräche geführt hat mit einzelnen Abgeordneten aus dieser Fraktion. Und sie kann durchaus rechnen, dass sie hier auch Zustimmung bekommt. Dass also, ich sage jetzt mal 10, 20, vielleicht 30 Abgeordnete für sie stimmen. Und wenn ich das alles jetzt zusammenrechne, dann müsste von der Leyen eigentlich einigermaßen über 400 Stimmen Zustimmung kommen. Und sie könnte dann daran gehen, ihr Team zusammenzusuchen in Abstimmung mit den 26 Regierungen, so wie das in den Verträgen vorgesehen ist. Und sie würde dann beginnen, mit ihrem Team auch die inhaltliche Arbeit, das Arbeitsprogramm der Kommission für die nächsten 5 Jahre bis 2029 vorzubereiten und aufzuarbeiten.
Wie ist dann jetzt am Donnerstag der Zeitplan? Wann wird da genau abgestimmt und welche Prozent Chance gibst du von der Leyen für die Wiederwahl?
Das steht schon fest, die Abstimmung wird um 13 Uhr stattfinden. Am Vormittag wird von der Leyen noch eine Rede halten im Plenum. Sie wird dort ihre Pläne, ihre Vorstellungen vorstellen und um Unterstützung werben. Und anschließend gehen dann die Abgeordneten zur Abstimmung. Und das Ergebnis, ich schätze mal, bis 2 Uhr nachmittags haben wir das mit Sicherheit schon zur Kenntnis. Was jetzt meinen persönlichen Tipp betrifft, ich denke, sie wird die Zustimmung bekommen. Und einer der Hauptgründe, die ich dafür sehe, ist sozusagen eine gewisse Ernüchterung, wie stark die Radikalen von rechts vor allem und auch von links geworden sind. Und da rücken sozusagen die Gemäßigten, die Mitteparteien auch zusammen. Der zweite Grund, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber nach dem, was in den USA passiert, nach dem Attentat auf Donald Trump, die Instabilitäten und Unsicherheiten, die da auf globaler Ebene zusätzlich angeheizt wurden mit dem Krieg in Russland, das, wenn man mit den Abgeordneten spricht, beschäftigt sehr, sehr viele und man sagt, okay, wenn wir jetzt auch noch die amtierende Kommissionspräsidentin, die ja schon im Amt ist, das ist ja keine neue Kandidatin, wenn wir die ablehnen, wenn wir die versenken, was ist denn das für ein Signal an die Welt und nach außen? Dann muss alles wieder von vorne beginnen, dann müssten sich die Staats- und Regierungschefs treffen und einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin für die Spitze der Kommission nominieren. Das würde auch bedeuten, dass die Anhörung der übrigen Kommissarskandidaten aus den 26 Ländern sich verzögert. Die ist übrigens für September vorgesehen. Das bedeutet unterm Strich, wir würden wahrscheinlich in diesem Jahr bis Jahresende keine neue handlungsfähige EU-Kommission bekommen. Und da sind also große Sorgen unter den Abgeordneten, wo man so sinngemäß sagt, bei aller Kritik an von der Leyen, ja, im Einzelnen, die auch berechtigt ist, aber diese Situation wollen wir uns gerade, wenn im November die Präsidentenwahlen in den USA stattfinden, in diese Situation sollten wir uns nicht bringen. Das ist also ganz stark verbreitet auf der gemäßigten Seite über die Fraktionsgrenzen hinweg.
Tom, wir sind heute den Poker eingegangen, dass wir kurz vor dieser Abstimmung veröffentlichen. Das heißt, ich vertraue wie immer auf deine Einschätzung pro von der Leyen. Und wenn sie es doch nicht wird, dann müssen wir heute am Abend gleich wieder telefonieren.
Wir werden es in wenigen Stunden wissen. Sollte sie scheitern, dann wird es natürlich erst recht spannend und dann wird es turbulent.
Alles klar. Aber Tom, unabhängig davon, wie die Kommissionspräsidentschaftswahl ausgeht, hast du gerade schon ein paar andere spannende Aspekte angesprochen. Vor allem nämlich, dass die gewählte Kommissionspräsidentin oder vielleicht der gewählte Kommissionspräsident, falls es von der Leyen nicht wird, als nächstes das Team zusammenstellen wird für die Kommission. Und da darf dann ja jedes Land einen EU-Kommissar oder eine EU-Kommissarin hinschicken. Auch Österreich. Aber hier bei uns wird mal wieder darüber gestritten, wer das sein soll. Was steckt hinter diesem Streit und wie erlebst du das aus Straßburger Sicht?
Darauf kann ich eine ganz klare Antwort geben. Eine Regierung, die intern zerstritten ist und das auch noch öffentlich austrägt, wen man in die Kommission nach Brüssel schickt, die hat eigentlich schon verloren. Man darf ja nicht aus den Augen verlieren. Österreich ist kein sehr großes Land in der Europäischen Union. Wir stellen 2% der gesamten Bevölkerung der Europäischen Union. Wenn es um die Kommissarsposten geht, da ist man in Konkurrenz mit Ländern wie Frankreich, mit Deutschland, ja, mit anderen sehr starken Staaten. Und die schicken ja auch Kandidaten. Und das sind nicht irgendwelche Kandidaten, darunter finden sich viele Ex-Premierminister. Also das sind sozusagen hochrangige Politiker mit langer Erfahrung. Da kann man nicht irgendein Leichtgewicht hinschicken, das kann man schon machen. Aber dann muss man eben damit rechnen, dass man kein besonders wichtiges Amt bekommt. Also eine Regierung, die sich noch dazu öffentlich hier befetzt, Namen in die Öffentlichkeit spielt, die dann sofort wieder kaputt geredet werden, das ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann, wenn man als Land, als Regierung sich mit der Kommissionspräsidentin gemeinsam, das kommt ja dazu, sozusagen einigen möchte auf einen guten Job für einen Österreicher oder eine Österreicherin in Brüssel. Man versteht eigentlich als Beobachter nicht, ja, wenn man nicht in Österreich sozusagen diese Usancen täglich von Wien aus erlebt, wie man so ein Chaos anrichten kann, wo plötzlich die Grünen der ÖVP ausrichten, wie übel sie doch seien in ihrer Europapolitik und dass das alles nicht gehe, dass plötzlich Altmar Karas nominiert wird, wo doch ganz klar ist, dass die ÖVP eben eigentlich Schlüsselminister wie Magnus Brunner und Caroline Edtstadler, die Verfassungs- und Europaministerin, nominieren wird. Ich sehe darin ein riesiges Tohuwabohu. Da wird Wahlkampf betrieben in übelster Manier und ich bin schon sehr gespannt, was am Ende herauskommen wird. Ich dachte, im Hinblick auf die Vergangenheit, wo Österreich immer sehr, sehr gut abgeschnitten hat, Franz Fischler Agrarkommissar, Benita Ferrero-Waldner EU-Außenkommissarin, das waren sehr wichtige Posten im Kollegium, oder jetzt Johannes Hahn, der jetzt aktuell Budgetkommissar ist, früher Erweiterungsregionalkommissar war. Also Österreich hat bis jetzt eigentlich immer Glück gehabt, unter Anführungszeichen. Wir sind sehr gut behandelt worden. Aber so, was man in den vergangenen Wochen gemacht hat, wie die Grünen und jetzt gemeinsam mit den Neos hier versuchen, einen, ich würde sagen, ja, seriösen und gewichtigen Kandidaten auszuhebeln, das ist nicht sehr gut. Was ja noch unverständlicher ist an dem Ganzen, die Grünen haben ja selbst auch Minister, die Profil haben. Umweltministerin Gewessler voran. Es ist eigentlich nicht verständlich, wenn die Grünen schon keinen ÖVP-Minister wollen, warum sie nicht selber ihre Schwergewichte ins Rennen schicken, dann könnte man darüber diskutieren. Aber im Moment sieht das Ganze aus meiner Sicht äußerst destruktiv aus und dass die Opposition, die FPÖ und die SPÖ da genüsslich mitspielen, das verwundert eigentlich nicht.
Wir haben auch gerade schon über die Rolle der Rechten in Europa gesprochen. Bei den Parlamentswahlen haben sie ja stark dazu gewonnen. Aber so wie das jetzt klingt, haben sie am Ende des Tages dann doch nicht so viel mitzureden, was eben die Schalthebel der Europäischen Union betrifft. Dabei gibt es doch jetzt gerade mehr rechte Fraktionen denn je. Die Kickl-FPÖ hat gerade eine neue Fraktion gegründet. Sollten die jetzt nicht eigentlich Europa dominieren gerade?
Ich würde der Formulierung, dass die Rechten dominierend sind, widersprechen. Die Rechten sind laut, aber sie sind alles andere als dominierend. Das hat die konstituierende Sitzung des Parlaments sozusagen auch faktisch erwiesen. Ich war bei der ersten Pressekonferenz der neuen FPÖ-Delegation unter Harald Wilimski. Er hat dort sehr aggressiv geredet. Also nur zwei Beispiele. Er hat die jetzige Führung der EU, nämlich neben von der Leyen auch noch die künftige Außenbeauftragte Kaja Kallas, die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta, die ja auch wiedergewählt wurde, und er hat auch gleich die EZB-Chefin Christine Lagarde dazugenommen. Er hat sie wortwörtlich ein politisches Hexentrio genannt, die drei Frauen, die die EU-Führung übernehmen. Er hat von einem Gruselkabinett gesprochen. Das ist eine Sprache, die völlig inkompatibel ist mit kompromissbereiter, seriöser Auseinandersetzung und Dialog. Und das zeigt auch schon, dass die Extremrechten, der die FPÖ ja angehören, diese Fraktion, die sogenannten Patrioten für Europa, dass die isoliert sind. Wie äußert sich das faktisch? Es haben zwei Kandidaten der extremrechten Fraktionen kandidiert für den Posten des Vizepräsidenten. Sie sind beide durchgefallen. Sie haben keine erforderliche Mehrheit bekommen, um Vizepräsident des Parlaments zu werden. Ganz im Gegensatz zu den beiden Kandidaten der konservativen Fraktion. Es gibt also zwei Vizepräsidenten, die aus der konservativen Fraktion kommen. Ich will damit sagen, die Rechten haben bei den EU-Wahlen an Sitzen, an Mandaten dazugewonnen. Ich glaube insgesamt so 30 bis 40 Mandate. Aber sie haben an politischem Einfluss nicht gewonnen. Warum? Weil sie eben aufgespaltet sind. Statt zwei Fraktionen gibt es jetzt drei rechte Fraktionen. Zwei davon werden mit diesem berühmten Cordon Sanitaire, also mit dieser Barriere, ausgeschlossen aus allen wichtigen Entscheidungen. Die bekommen auch keine Ausschussvorsitzenden, die sie eigentlich von ihrer Stärke her haben könnten. Und die konservativen Rechten, die werden sozusagen punktuell, dort wo es möglich ist in der Zusammenarbeit, die werden berücksichtigt, die machen mit.
Und daran kann nicht mal Viktor Orban, der gerade diese, soweit ich weiß, sehr doch wichtige Rolle der EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und in der neuen Fraktion mit Herbert Kickl drinnen sitzt, selbst der kann daran nichts ändern, dass man nicht dominiert.
Nein, Viktor Orban ist routinemäßig sozusagen Ratsvorsitzender geworden, weil das rotiert durch alle Länder. Aber diese 6 Monate werden auch schnell vergehen. Und in diesen 6 Monaten gibt es, weil ja erst die Konstituierungen stattfinden, des Parlaments jetzt und dann der Kommission, das wird erst zu Jahresende richtig losgehen mit der neuen gesetzgeberischen Arbeit. Da kann Orban sozusagen wenig anrichten. Er kann, wie er jetzt bewiesen hat, durch seine Reisen zu Putin und nach Peking und zu Donald Trump für viel Aufsehen sorgen. Aber das bleibt sozusagen von der politischen Beschlussfassung her ohne Wirkung. Ein konkretes Beispiel, die Sanktionen gegen Moskau, die sind genauso in Kraft, wie sie das vorher waren. Ob jetzt Viktor Orban privat oder bilateral nach Moskau fährt oder nicht, das ändert daran nichts. Und man müsste noch weitergehen und sagen, was Orban sich da eingehandelt hat, Da bin ich mir nicht sicher, ob das für sein eigenes Land, für Ungarn so günstig war. Denn durch seine, wie die anderen das sehen, Provokationen führt das jetzt dazu, dass einzelne Länder beginnen, Ministertreffen zu boykottieren. Das heißt also, man trifft sich nicht mal mehr mit den ungarischen Ministern auf der höchsten Ebene des Ministerrates. Und das ist natürlich nie gut für ein relativ kleines Land wie Ungarn, das ja auch davon lebt, dass man auch Abkommen mit anderen hat, dass die Zusammenarbeit auch funktioniert. Also er hat sich selbst und sein Land da doch deutlich in eine politische Isolation zusätzlich schon zum bisherigen hineinmanövriert. Und ich bin nicht sicher, ob das am Ende des Tages für ihn und für sein eigenes Land auch wirklich günstig war.
Tom, du hast vorher was angesprochen, was ich eigentlich nicht als Thema heute geplant hatte, aber es geht mir nicht ganz aus dem Kopf. Du hast gesagt, du warst bei einer Pressekonferenz der Grünen und es ist ja auch Lena Schilling, mittlerweile Europaabgeordnete für die Grünen. Die ganze Causa Schilling hat Österreich sehr beschäftigt. Hat sie dazu eigentlich bei dieser Pressekonferenz irgendwas gesagt? Hat es da irgendwelche Neuigkeiten gegeben?
Ja. Es war das der erste Auftritt von Lena Schilling nach den Europawahlen, wo wir ihr direkt auch Fragen stellen konnten. Die Kollegin Rafaela Scheidreiter hat eine Frage gestellt. Ich habe ihr mehrere Fragen eingangs gestellt, angesprochen auf diese vielen Widersprüche, auf den neuen Notariatsakt, wo ja drinnen steht, dass sie dem ORF-Moderator Martin Thür ein Verhältnis mit ihr unterstellt hat, beziehungsweise das überhaupt erfunden hat. Darauf ist sie nicht eingegangen. Sie hat schlicht und einfach gesagt, sie will das jetzt nicht beantworten, sie will über die Hintergründe nicht sprechen. Die Kollegin hat dann gesagt, naja, es steht da der Vorwurf im Raum, dass sie Lügen verbreiten. Warum verbreiten sie eigentlich Lügen? Und da hat sie dann sehr ausweichend wieder geantwortet. Sie hat auch nicht aufgeklärt, wieso die Grünen vor den Wahlen und auch nicht sie selbst, als der Standard das erste Mal berichtet hat über dieses zweifelhafte Verhältnis zur Wahrheit, wieso da nicht schon vor den Wahlen Aufklärung betrieben wurde, wieso man das nicht offen eingeräumt hat, was dann eben Anfang Juli erst im Notariatsakt sozusagen bestätigt wurde. Auch da wollte sie nicht darauf eingehen, sondern hat gesagt, ich will über Klimapolitik reden und geben Sie mir eine Chance. Ich will in den nächsten 5 Jahren meine Arbeit hier machen und vielleicht werde ich irgendwann, hat sie gesagt, zu den Hintergründen auch Stellung nehmen.
Na gut, kommen wir wieder zurück zum Regularly Scheduled Program. Und Tom, du hast es vorher auch schon angesprochen, das versuchte Attentat auf Donald Trump hat vor kurzem erst die ganze Welt erschüttert und es hat auch so ein bisschen gezeigt, dass es womöglich wahrscheinlicher denn je ist, dass Donald Trump tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten wird im kommenden Herbst. Trump, der sich immer wieder gegen Zusammenarbeit mit Europa ausspricht, gegen das Verteidigungsbündnis NATO, was würde uns denn da blühen, wenn Trump wieder Präsident wird und sind diese Menschen, die jetzt in Europa die neuen EU-Spitzenjobs besetzen, gerüstet für diese Situation?
Wir haben diese Erfahrung ja schon gemacht. Ich kann mich erinnern, wie Donald Trump angetreten ist im Jahr 2017. Da gab es die gleichen Vorbehalte. Er hat auch weitgehend auf der verbalen Ebene alle Befürchtungen eingelöst, indem er nach Europa gereist ist und gleich einmal erklärt hat, die NATO könnte man wahrscheinlich überhaupt auflösen, wenn die Europäer nicht mehr zahlen. Also er hat gleich mal sofort an allen Säulen zu rütteln begonnen. Am Ende muss man sagen, ist es dann nicht so heiß gegessen worden, wie es gekocht wurde von Donald Trump. Natürlich ist er mit seiner Art und seiner Politik und seiner Radikalität, kann er kein Liebling sein der Europäer, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber es gilt auch das, was der frühere niederländische Premierminister und jetzige NATO-Generalsekretär Mark Rutte einmal gesagt hat. Wir Europäer können uns nicht aussuchen, wer im Weißen Haus sitzt. Aber wir müssen mit diesem Menschen, mit diesem Mann oder Frau schlicht und einfach zusammenarbeiten. Und egal, ob jetzt Biden oder Trump im Weißen Haus sitzt, die Europäer werden in jedem Fall versuchen müssen, damit zu leben und auch Politik zu machen. Auf die Frage, wie sind wir darauf gerüstet, muss ich sagen, naja, genauso gut oder so schlecht wie vor einigen Jahren, als er das erste Mal sein Amt angetreten ist. Was vielleicht im Moment anders ist, wir haben mit Ursula von der Leyen natürlich jetzt eine sehr erfahrene Kommissionspräsidentin mittlerweile, die sehr viele Krisen jetzt schon durchgestanden ist. Wir bekommen mit Kaja Kallas eine estnische Premierministerin als Außenbeauftragte. Und wir haben mit Frau Metsola im Europäischen Parlament auch eine wiedergewählte Präsidentin. Übrigens lauter Frauen, das ist ganz interessant. Die Führung Europas ist auf einmal weiblich, wo man immer gesagt hat, das ist eine männliche Veranstaltung. Und das alles zusammengefasst, muss ich sagen, steht da jetzt eine erstaunlich stabile Frauschaft an der Spitze mit viel Erfahrung. Und das wird natürlich bei Krisen, die da ohne jeden Zweifel kommen werden, ein ganz wichtiger Aspekt sein. Das ist nicht zu unterschätzen. Wie Trump dann damit umgeht, das werden wir sehen. Ich bin auch gar nicht sicher, ob er überhaupt gewählt wird. Ich denke, dass man da nicht so vorschnell urteilen sollte. Also ich würde das nicht so ganz schwarz sehen, dass das alles nur noch negativ ist und man sich jeden Tag fürchten muss. Aber es wird ohne jeden Zweifel auf diese Kommission und dieses Parlament kommen schwere und harte Monate und Jahre zu. Daran besteht für mich wenig Zweifel.
Und schon wird erst mal gespannt, ob die bisherige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Sieg auch bei der Wiederwahl über die Linie bringt und wie gut wir dann durch die schweren Zeiten durchkommen. Thomas Mayer, vielen Dank für die Analyse aus Straßburg.
Ich danke für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Standard berichtet nicht nur aus Straßburg und Brüssel über die Europäische Union. Wir berichten aus sehr vielen Welthauptstädten. Wir berichten aus Paris, aus London. Wir berichten natürlich aus den USA. Und wenn Sie auch weiterhin hautnahe Informationen über das gesamte Weltgeschehen im Standard lesen wollen, dann unterstützen Sie uns mit einem Standard-Abonnement. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und wir bedanken uns sehr herzlich für jede Unterstützung. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Und wir starten erstens mit einem Update von Donnerstag um ca. 14 Uhr, denn mittlerweile wissen wir, dass Ursula von der Leyen, wie vorhergesagt, zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde. Mit 401 von den 720 Stimmen der Abgeordneten. Bereits am Vormittag hat von der Leyen ihre große Rede zu ihren Vorhaben gehalten. Sie hat gesagt, dass sie sich für ihre nächste Amtsperiode einen Clean Industrial Deal, mehr Wohnbau, mehr Grenzschutz sowie eine stetige Unterstützung der Ukraine vorstellt. Zweitens, in den USA geht der Parteitag der Republikaner jetzt in die heiße Phase. Heute am Donnerstag soll Donald Trump offiziell als Präsidentschaftskandidat gekürt werden und nach Redaktionsschluss dieses Podcasts auch eine große Rede halten. Die erste seit dem versuchten Attentat auf ihn. In der Zwischenzeit hat bereits Trumps neuer Vize J.D. Vance gesprochen. Er gibt dem aktuellen Präsidenten Joe Biden die Schuld am selbsterklärten Niedergang Amerikas und das gehe schon so weit, dass er auch vor seiner Präsidentschaft dazu beigetragen hätte. Apropos Biden, der macht aktuell durch eine Corona-Erkrankung auf sich aufmerksam und durch Meldungen, dass Biden jetzt doch empfänglicher für Rücktrittsdiskussionen ist. Offiziell will seine Partei aber an ihm festhalten und versucht sogar, ihn früher als gedacht als Kandidat zu fixieren. Und drittens, seit dem gestrigen Mittwoch läuft in Tirol der Gerichtsprozess im Fall des kleinen Leon. Der behinderte Bub wurde vor 2 Jahren tot in einer Arche bei Kitzbühel gefunden. Er wurde 6 Jahre alt. Seitdem rätselt ganz Österreich, wie es zu Leons Tod kam. Leons Vater sagt, er wurde bei einem Spaziergang bewusstlos geschlagen. Der Täter hätte seinen Sohn dann im Fluss getötet. Vor Gericht steht jetzt aber der Vater selbst, weil die Ermittler Ungereimtheiten an seiner Erzählung gefunden hätten. Der Vater hätte aus Verzweiflung über die schwere Behinderung sein Kind selbst getötet. Zu den genauen Hintergründen haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht, die werde ich in den Shownotes verlinken. Vor Gericht in Innsbruck haben jetzt sowohl Anklage als auch Verteidigung ihre Argumente vorgebracht und urteilen soll eine Jury aus Geschworenen voraussichtlich am 1. August 2024. Die Updates dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at online nachlesen. Wenn Sie noch Zeit und Lust für mehr Standard-Podcasts haben, habe ich heute 2 Empfehlungen für Sie. Einerseits geht unser Serien-Podcast Serienreif mit einer neuen Folge über House of the Dragon online. Und außerdem gibt es eine Wiederholung unseres Besser-Leben-Podcasts in der Sommerpause mit den besten Hacks für den Wohnungsputz. Besser Leben und Serienreif finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Und mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns darüber hinaus sehr weiter. Also vielen Dank dafür. An dieser Podcast-Folge hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba.